Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcast, das Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli, ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und heute zu Gast ist bei mir Angela Hennersdorf. Und wir wollen uns über, ja, im weitesten Sinne über Freizeit, die Freizeitbeschäftigung unterhalten. Angela, derzeit ist ja die Öffnungsorgie eigentlich im vollen Gange. Alle Bundesländer locken so ein bisschen den Lockdown. Man hat das Gefühl, das normale Leben geht wieder voran. Und die Leute haben natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht mit dem Sommerurlaub doch noch was wird. Ich muss persönlich sagen, ich habe viel Hoffnung, weil vor allem der Wanderurlaub im Frühling, der ist jetzt völlig ins Wasser gefallen und ich bin natürlich so der typische Klischee-Schweizer. Am liebsten wandere ich durch die Berge auch im Sommer. Da hoffe ich, dass ich das noch hinkriege. Wie ist es denn mit dir?
Ja, bei mir ist es auch so. Ich hoffe auch, dass die Lockerungen kommen und wandere auch ganz gerne. Vielleicht nicht so ganz hoch in den Alpen, aber Mittelgebirge reichen mir schon und vor allen Dingen Fahrradfahren ist für mich hier irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig. Das ging ja zum Glück auch in der Krise. Aber es war schon, ich wohne ja in Köln, Redaktion in Düsseldorf, bin ich oftmals da Richtung Redaktion auch geradelt, am Rhein entlang. Da tobte ja der Mops, ne?
Mhm, absolut. Also
da konnte man
absolut.
Ja, waren schon viele Leute mit dem Fahrrad trotz der Beschränkungen unterwegs. Aber Urlaub, ich glaube, da können wir nur hoffen, dass das tatsächlich klappt und wir auch in andere Gefilde kommen und nicht nur am Rhein.
Ja, ja. Und so in den klassischen Outdoor-Destinationen, Wanderdestinationen, da war natürlich jetzt, da war Geisterstunde angesagt in den letzten Wochen, da ist kein Mensch gekommen. Aber das hat natürlich nicht nur die Hoteliers ganz, ganz hart getroffen, sondern es hat natürlich auch Anbieter von Outdoor-Produkten, Kleidung etc. hart getroffen, weil die Leute nicht mehr gekauft haben. Und alle reden immer nur von Adidas in diesem Zusammenhang, Sportartikelhersteller, macht auch viel Outdoor-Bekleidung etc. Aber es gibt ja noch andere Anbieter, sehr bekannt, sehr wichtig für den Markt. Und du hast mit einem von diesen Anbietern gesprochen, gell?
Genau. Und zwar habe ich mit VD gesprochen, Familienunternehmen aus Tettnang am Bodensee, gibt es schon seit den 70er Jahren. Und ich habe gesprochen mit der Geschäftsführerin und Tochter des Gründers, Antje von Dewitz. Und wie es der denn eigentlich jetzt so geht in der Krise. Und die hat natürlich, das Unternehmen hat die Krise voll getroffen, mit voller Wucht. Wochenlang hatten die Geschäfte geschlossen, Einzelhandel geschlossen, keiner durfte raus in die Natur. Wanderschuhe und Jacken braucht jetzt nur wirklich gar keiner im Moment. Und die hat erzählt, ja, von den 500 Mitarbeitern hat sie erstmal ein Drittel in die Kurzarbeit geschickt. Und es ist für die tatsächlich die größte Krise, die sie je hatten in ihrer Geschichte. Aber sie hat mir erzählt, es gibt auch Hoffnungsbereiche, die ganz gut laufen. Vielleicht können wir ja mal reinhören, was sie so sagt.
Ja, es sind extrem schwierige Zeiten. Also mit den Ladenschließungen hatten wir dann auf einen Schlag quasi sind die Umsätze eingebrochen. Die erholen ist eigentlich schon fast der falsche Ausdruck. Die kommen jetzt langsam wieder, kommen die ein bisschen in Schwung. Aber wir rechnen so in diesem Jahr mit einem Minus, mit einem Umsatzverlust von circa 10 Millionen Euro. Also wir machen über 100 Millionen Euro Umsatz, also mit einem minus 10% zum Vorjahr und weit unter unseren Plänen. Jetzt so Bike läuft gut jetzt so, also Bike-Produkte ist das, was die Krise ja total befördert, dass die Menschen ganz, ganz viel Rad fahren. Aber so Outdoor-Sport kriegen wir aus dem Fachhandel, dass da noch ziemlich milde Nachfrage ist. Ist ja klar, bei Reisebeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, man soll nicht in die Berge gehen, da ist es noch ein bisschen zögerlich. Wir machen etwa 5% unserer Produkte in Deutschland am Standort. Das sind vor allem so Fahrradtaschen. Die machen wir in unserer eigenen Manufaktur. Die läuft auf Hochtouren, die Manufaktur. Dann machen wir etwa so insgesamt ca. 20% bis 30% in Deutschland, Europa und etwa 70% in Asien, vornehmlich in China und in Vietnam. Aber wir stornieren nichts und haben da auch keine Lieferschwierigkeiten erwartet, so die letzten Wochen. Also eigentlich war alles gut eingetaktet, unsere Lieferanten waren gut aufgestellt. Jetzt kommt's also jetzt treten auf jeden Fall immer größere Risiken auf, weil ganz viele andere Brands eben komplett storniert haben und die jetzt ungeheure Schwierigkeiten geraten dadurch, einfach weil sie keine Arbeit teilweise haben.
Ja, was ich mich ja frage bei dieser Firma, ist das ein kleines Familienunternehmen? Und man fragt sich, wie diese Familienunternehmen in der Krise eigentlich überleben, verglichen mit Konzernen. Teilweise ist man ja extrem überrascht. Wir hatten hier im Podcast in den letzten Wochen ja Wolfgang Grupp von Trigema oder Sabine Herold von Delo, Familienunternehmen, die unheimlich gut durch die Krise kommen, die zum Beispiel auf gar keine oder fast keine Kurzarbeit beantragt haben. Und dagegen hört man dann von börsennotierten Konzernen, was die alles an Staatshilfe holen. Und Adidas natürlich ganz prominent brauchte Hilfskredite. Wie macht denn das VD?
Ja, da habe ich VD natürlich auch gefragt. Und Frau von Dewitz hat mir gesagt, dass sie tatsächlich auch selber ein bisschen geschockt war, wie schnell Adidas da staatliche Hilfe beantragt hat. Und hat sie dann selber erst auch nochmal ihre Krisenstrategie überdacht und auch hinterfragt. Und dann hat sie vor allen Dingen Liefertermine angepasst, Zahlungsziele nach hinten verschoben. Und sie sagt aber, finanziell seien sie trotzdem so aufgestellt, dass sie die Krise aus eigener Kraft schaffen können. Und sie hat halt berichtet, sie hat da verschiedene Szenarien aufgesetzt, wie lange der Shutdown, sag ich mal, oder vor allen Dingen das Schließen der Einzelhändler und so weiter noch dauert, wie lange die Lieferanten sie hinhalten kann, beziehungsweise die Zahlungsziele herausziehen kann. Und sie sagt schon, wir sind in einer kompletten Ausnahmesituation, aber sie würden halt langfristig denken, wären nicht so quartalsgetrieben wie eben zum Beispiel Adidas. Und das würde in der Situation helfen.
Das ist total interessant, weil das haben natürlich mir die anderen Familienunternehmer auch erzählt, dass sie natürlich eine ganz andere Politik haben, was finanzielle Reserven anbelangt. Oder? Also da ist nicht so auf Kante genäht, sondern man hat ein bisschen vorgesorgt für schlechte Zeiten, in Anführungszeichen. Man ist auch nicht so hart in dem Just-in-Time-Philosophie drin und hat dann ein bisschen mehr Atem, wenn es runtergeht. Und bei VD scheint das offenbar auch der Fall zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Sie sagt zwar natürlich, sie hätten keinen reichen Onkel irgendwo in der Hinterhand, der sie da unterstützt. Sie seien also komplett bankenfinanziert und die würden da auch natürlich sehr genau gucken, was da passiert. Aber mit der Einstellung, die sie haben, dass sie eben langfristig denken und dass sie auch diese Durststrecken dann so ohne an einen Investor im Rücken zu haben, der da auf die Quartalszahlen guckt, geht das. Anders würde das in anderen Outdoor-Konzernen oder Vergleichen wäre das offensichtlich sehr, sehr viel, viel schwieriger. Und die gehen da ihren eigenen Weg, müssen aber trotzdem knallhart wirtschaften, sagt sie. Aber die Übernahme oder sag mal auch die Krisensituation in der Branche beschreibt sie schon. Und ich habe sie auch gefragt, naja, ob denn auch schon jemand bei ihr angeklopft hätte. Es gibt ja zahlreiche Übernahmen in der Branche. Jack Wolfskin ist ein paar Mal hin und her gegangen, erst US-Finanzinvestoren. Jetzt hat es ein Golfausrüster unternommen, ein amerikanischer. Und auch die Schweizer Bergsportfirma Mammut hat kürzlich den Besitzer gewechselt. Aber sie sprach davon, ja, große Marken werden immer größer. Und auch sie hätte Übernahmeangebote bekommen. Sie will aber auf Biegen und Brechen selbstständig bleiben.
Sie bleibt standhaft.
Das kleine gallische Dorf bleibt, hat sie gesagt.
Sehr gut. Ja, dann hören wir doch mal rein.
Also wir rechnen immer mit, was heißt immer, wir haben uns von Anfang an auf ein Szenario geeinigt sozusagen, immer unter dem Vorbehalt, dass wir das quasi wöchentlich überprüfen. Und das hat gelautet, dass wir davon ausgegangen sind, dass ab Mai die Geschäfte langsam wieder anziehen. Und das tun sie ja gerade auch. Und dass wir dann so Monat für Monat wieder mehr den Umsatz generieren und dass wir dann eben am Jahresende auf einen Umsatzverlust von eben diesen minus 10 Millionen kommen. In diesem Szenario leben wir momentan noch. Wenn das weiterhin so zutrifft, dann werden wir keine staatlichen Hilfen brauchen. Dann schaffen wir das aus eigener Kraft. Wir haben in den letzten Jahren, wir sind finanziell gut aufgestellt. Wir sind von Banken finanziert. Wir sind seit den letzten 10 Jahren in ganz engen Banken-Covenants immer drin gewesen. Die haben wir brav erfüllt und stehen jetzt einfach finanziell wirklich gut da, sodass wir das verkraften können. Ich kann nur für uns sprechen. Ich bin eigentlich ganz stolz drauf, dass wir dass wir so dastehen, dass wir das, dass wir als Familienunternehmen so stabil und nachhaltig gewirtschaftet haben, dass wir hoffentlich sowas selber überstehen. Das ist die größte Krise für VD im gesamten Unternehmensbestehen. Also das ist die, also das ist ja auch für die deutsche Wirtschaft die größte Krise seit Kriegsende, würde ich sagen. Also wir sind in einer wirklich kompletten Ausnahmesituation.
Ja, in so Familienunternehmen ist ja immer ganz speziell das Verhältnis zwischen Gründer, zwischen dem Urpatron der Familie und den Kindern, die die Firma übernehmen. Das läuft ja nicht immer reibungslos, hat viele Gründe. Meistens wollen es die Jungen anders machen als der alte Patron und der findet aber, er begreift den Markt viel besser als die Jungen. Also das ist ein oft ein spannungsgeladenes Verhältnis. Antje von Dewitz ist ja die Tochter des Firmengründers Albrecht von Dewitz. Vor 11 Jahren hat sie das Unternehmen vom Vater übernommen. Und jetzt fragt man sich natürlich, steht er der Tochter jetzt zur Seite in dieser Krise oder lässt er sie einfach machen? Oder wie sieht das aus, Angela?
Ja, das habe ich sie natürlich gefragt. Und sie sagt, nein, der Vater ist im Beirat. Und wie er sie stärkt, das habe ich sie natürlich auch gefragt, ob er ihr da reinredet oder sie kritisiert. Das ist wohl so der Fall, dass der Vater da sehr aktiv ist. Und aber Frau von Dewitz, die Tochter, begrüßt das sogar.
Also wir sind sehr nachhaltig aufgestellt. Das heißt jetzt beispielsweise, wir gehen sehr partnerschaftlich um mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten auf Augenhöhe und sind da im Austausch und suchen gemeinsam Lösungen, wenn schwierige Situationen auftauchen. Und quasi übertragen auf die Krise ist genau das, was wir jetzt auch tun. Also wir machen irgendwie keine radikalen Schnitte allein im Elfenbeinturm oder so, sondern wir sind sehr viel im Austausch, ob das jetzt mit unseren Lieferanten ist, um danach Lösungen zu suchen, ob mit unseren Kunden, dass da gegebenenfalls eben Liefertermine verschoben werden, dass Zahlungsziele nach hinten verschoben werden beispielsweise, mit unseren Mitarbeitern, wie wir das machen, mit Homeoffice, mit Kurzarbeit, also sehr viel Gesprächsbedarf, sehr offene Kommunikation, sehr viel Transparenz und einfach auch sehr werteorientiert zu unseren Werten bleibend. Einfach, dass es einfach auf eine Art Verlässlichkeit ist. Wir verändern uns jetzt nicht völlig in der Krise, sondern auf uns ist grundsätzlich Verlass. Definitiv hilft es, einfach langfristig zu denken und eben nicht diese Quartalsziele zu erfüllen und dann quasi in der Krise zu erwarten, dass es nächsten Monat schon wieder aufwärts geht, sondern auch den Atem zu haben, dass man langfristig planen kann. Ich habe ja vorher schon erzählt, wir haben uns auf dieses relativ optimistische Szenario von Anfang an geeinigt, immer mit der Option, lass es uns einfach wöchentlich überprüfen. Wenn Signale kommen, dass das nicht so ist, dann verändern wir unsere Maßnahmen. Aber grundsätzlich haben wir auch wirklich in der schlimmsten Krise, also als beim totalen Shutdown, eben nicht alle in Kurzarbeit geschickt, sondern haben nur ein Drittel der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, sondern haben gesagt, wir investieren jetzt weiter in unsere Zukunft. Wir glauben daran, dass die Krise also ab Mai langsam wieder, dass es da langsam wieder aufwärts geht und dann möchten wir eine gute Kollektion haben, dann möchten wir im Marketing fit sein, wir möchten einfach dann sozusagen aus der Krise heraus durchstarten können und nicht dann alles wieder hochfahren müssen. Ich glaube, wenn du Quartalszahlen getrieben bist, dann neigst du vielleicht eher dazu, alle Kosten runter, alle Verluste vermeiden. Das war bei uns schon eben auch diesen Mut zu haben, in der Krise dann zu investieren, obwohl du quasi momentan noch völlig im Ungewissen bist, ob das Szenario hinhaut. Ich glaube, da zeigt sich dann schon so die Haltung, mit der du an Unternehmen rangehst. Und da ist die Familienunternehmen tendenziell eben immer dieses langfristigere, zukunftsorientiertere.
Ich frage mich ja, ob diese Krise den Trend zu nachhaltigem Wirtschaften eigentlich beschleunigt oder muss man eher Angst haben, dass es das stoppt? Wie sieht man das bei denen?
Also VD hält ganz klar an dieser nachhaltig produzieren fest. Das machen die schon als eine der ersten eigentlich in der Branche, ganz konsequent auf umweltverträgliche Produkte kontrollieren, die ganze Wertschöpfungskette und so weiter. Das macht die irgendwie so besonders und das will VD auf jeden Fall weitermachen und das unterscheidet sie auch. Aber sie sagt, es gibt auch einen Zielkonflikt.
Also ich glaube, dass wir jetzt ja schon so eine Zweigleisigkeit sehen, die sich nochmal vielleicht ein bisschen verstärkt. Also wir haben in den letzten paar Jahren zarte Anfänge von Unternehmen gesehen, die sich jetzt der Nachhaltigkeit langsam und zögerlich widmen, weil sie erkennen, dass das inzwischen eigentlich auch schon einfach eine notwendige Management-Kompetenz ist, die ich einfach brauche in der heutigen Zeit. Die es aber, glaube ich, noch nicht so ganz verinnerlicht haben, sondern das mehr so als Trend sehen, die, glaube ich, werden jetzt einfach ums Überleben kämpfen und das auch schnell wieder wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Also glaube ich, dass aber andererseits gibt's, also wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Aufruf von über 70 Unternehmen zum Petersburger Klimadialog, da wo wir auch unterzeichnet haben, wo sich auch ganz große Konzerne dafür einsetzen, dass jetzt bloß nicht eben die Klimaziele über den Haufen geworfen werden, bloß eben um die Konjunktur anzuschieben, sondern dass das vereint werden muss. Also es ist so eine Zweigleisigkeit, glaube ich. Ich glaube, die einen werden jetzt tatsächlich einfach nur um ihre Existenz kämpfen und das fallen lassen. Die anderen haben erkannt, dass das langfristig, also dass das einfach nicht ein kurzfristiger Trend ist, sondern dass es langfristig auch die Wirtschaft stärken wird und dass wir deshalb eher noch viel mehr in Nachhaltigkeit investieren müssen. Das gibt's beides. Auf Konsumentenseite glaube ich, dass diejenigen mehr werden, die bewusst leben und konsumieren möchten, die mit gutem Gewissen konsumieren möchten, die sich noch bewusster Gedanken darüber machen, wie gehen wir mit der Natur um, wie gehen wir mit anderen Menschen um, wie wirtschaften eigentlich Unternehmen, kann ich das mit meinem gesunden Menschenverstand gut vereinbaren. Ich glaube, das verstärkt die Corona-Krise eher noch. Das haben wir vor der Corona-Krise schon gesehen, dass das unglaublich angezogen hat, der Wunsch, mit gutem Gewissen zu konsumieren. Und dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst, auf das quasi Elementare im Leben und das einfach viel Zeit zum Reflektieren und wie gehen wir eigentlich hier mit Natur und Umwelt und mit unseren Mitmenschen um, das verstärkt es aus meiner Sicht nochmal.
Würden Sie sagen, das ist versteckt, vor allen Dingen bei jungen Leuten? Oder würden Sie sagen, das geht durch alle Generationen? Weil wenn ich mir angucke in der Innenstadt, auf der einen Seite, also zum Beispiel in Köln, ist Globetrotter, wo es auch die Produkte von Ihnen gibt, der große Outdoor-Laden, direkt gegenüber von Primark oder Primark. Und beide irgendwie sind, also wenn man Primark ist, der Teufel los. Bei Globetrotter ist auch viel los, aber nicht so viel. Also ich beobachte einfach das immer ganz gerne, beobachte, dass vor allen Dingen in dem Outdoor-Geschäft da tatsächlich viele eher mittelältere, so sag ich mal 30 aufwärts sind und bei Primark die ganz jungen alle mit den dicken Tüten rauskommen. Also was beobachten Sie? Wie ist das? Beobachten Sie eher die Jungen oder die Älteren, Mittelalten oder ist da auch so eine Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite viele junge Leute, die, sag ich mal, weiß ich nicht, beim Bergsport oder bei irgendwelchen Produkten da auf fairen Produkte drin und dann gleichzeitig die Alltagsmode, Klamotten, sag ich jetzt mal ein bisschen salopp, eben dann da kaufen, weil die halten eh nur eine Saison und dann kommen sie wieder weg. Also wie beobachten Sie das?
Das, was Sie da schildern in Köln, das finde ich super für diese Zweigleisigkeit, die ich eben auch erlebe. Also das also wunderbar nebeneinander funktioniert. Und zwar, also Primark ist natürlich, ich denke vor allem die jüngere Zielgruppe, die, also ich bin kein Primark-Experte, aber quasi so die erste Generation, die Bekleidung nicht mehr wäscht, sondern nachkauft, weil es billig ist. Das sind dann schon eher die Jüngeren, aus meiner Perspektive. Aber gleichzeitig erlebe ich eben auch genau gleichzeitig und parallel, dass vor allem die Jüngeren, also Generation Y und Generation Z, sich unglaublich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und mit einem ganz anderen Bewusstsein rangehen. Also wir erleben das jetzt, wir sind ja gar nicht so die Marke für die, wir sind ja noch gar nicht die Marke für die Generation Z. Das ist ja gar nicht, wir bieten ja gar keine Produkte an jetzt für Schüler. Genau, also für Kinder und dann wieder eher für Eltern, für Studenten vielleicht, aber nichtsdestotrotz ist das Mindset da ja schon in ganz vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich. Also gerade auch diese ganze Friday for Future Bewegung, das ist ja nichts anderes als der Wunsch, verantwortungsvoll mit dieser Welt umzugehen, nachhaltig mit der Welt umzugehen. Und das überträgt sich, je mehr ich mich mit solchen Themen beschäftige, desto mehr überträgt sich das auch auf meinen Konsum. Das erleben wir, das haben wir bei uns selber erlebt. Also jeden Schritt, den wir gemacht haben in Richtung nachhaltiges Wirtschaften, und das ist ja dann wirklich, wenn ich das ganzheitlich sehe, geht es ja in alle Lebensbereiche rein. Das geht in die Energie rein, wie ich, welche Energie verwende ich. Das geht in welche Art von Lebensmittel verwenden wir bei unserer Kantine, natürlich regional und bio. Welche Schreibmittel verwenden wir natürlich nur nachhaltig, Putzmittel. Also es geht irgendwie in alle Bereiche rein und mit jedem Bereich setzt man sich intensiv auseinander, natürlich mit der gesamten Lieferkette auch. Und jedes Mal, wenn wir Erkenntnisse da hatten und vorgestoßen sind, haben wir gemerkt, wie sich auch immer mehr das Verhalten unserer Mitarbeiter dadurch auch verändert hat. Weil die natürlich nicht eben nur Arbeitnehmer sind und dann sind sie jemand anders ganz, jetzt sind sie zu Hause jemand völlig anders, sondern das trägt sich mit nach Hause. Und das sehe ich schon auch bei den Jüngeren. Je mehr die sich mit solchen Themen beschäftigen, desto mehr hat es auch Auswirkungen auf ihren Konsum. Also beispielsweise solche Plattformen wie Kleiderkreisel oder so, die sind ja total in, genauso, also parallel zu Primark, sind solche Secondhand-Kleiderkreisel-Plattformen genauso beliebt bei Jungen wie eben Primark. Also sowas unterstützen wir total. Also wir gehen, also in unserer Haltung gehen wir davon aus, das ist schon sehr tief verankert bei uns, das Denken. Das ist für uns eben nicht Nachhaltigkeit, ist für uns jetzt nicht irgendwie eine Business-Strategie, die wir verfolgen, weil wir denken, die kommt gut an. Und wenn wir einfach um uns herum schauen und dann ist eben ein ganz, ganz dringliches Anliegen ist, wir verbrauchen insgesamt viel zu viel Ressourcen. Also pro Jahr werden 1,7 Welten an Ressourcen verbraucht. Es gibt diesen World Overshoot Day, der ist dann, ich glaube, der war jetzt schon im Juli. Ab da sind alle regenerativen Ressourcen, die sich also quasi selber wieder regenerieren, schon verbraucht für dieses Jahr. Und dann knabbern wir ab da an der Zukunft unserer Kinder sozusagen.
Also auf der einen Seite will das Unternehmen natürlich wachsen, mehr verkaufen. Auf der anderen Seite die Ressourcen schonen. Sie formuliert das ganz interessant und sagt, Nachhaltigkeit sei eine Aneinanderreihung von Zielkonflikten.
Aber irgendwie kommt mir die Strategie von VD so nicht ganz glaubwürdig vor, weil sie sagen zwar, sie seien nachhaltig und hätten Werte, Umweltschutzwerte, die sie in ihrer Firmenpolitik tief verankert haben. Gleichzeitig setzen sie aber voll auf Globalisierung und produzieren vor allem in Asien und nicht in Deutschland. Also die Lieferkette wirkt jetzt nicht so nachhaltig, muss man sagen. Ich meine, das krasse Gegenbeispiel wäre Wolfgang Grupp von Trigema, oder der nur in Deutschland produziert. Also wie passt das zusammen bei VD, diese Globalisierungsstrategie und gleichzeitig den Anspruch, nachhaltig zu sein?
Ja, auf den ersten Blick passt das natürlich überhaupt nicht zusammen. VD ist da aber auch realistisch und sagt ganz klar, dass sie sich eine komplette Produktion von Outdoor-Jacken, Schuhen und so weiter in Deutschland überhaupt nicht leisten könne. Und es wäre auch gar nicht möglich, weil die gesamte Lieferkette, Produktionskette, die ganzen Maschinen, die dafür gebraucht werden, also die ganze Wertschöpfungskette für diese Industrie ist komplett in Asien. Und sie haben mehr als 30 verschiedene Lieferfirmen. Aber wir versuchen auch, mehr Produktion nach Deutschland zu ziehen oder nach Europa.
Wir haben seit, glaube ich, 7 Jahren das Ziel, möglichst viel in Europa zu produzieren. Und wir stoßen da enorm an Schwierigkeiten. Also wir haben jetzt so bis zu 30% in Europa, was produziert wird. Wir schaffen kaum mehr. Die gesamte textile Wertschöpfungskette ist Ende der 80er, 90er Jahre nach Asien verlagert worden. Und da ist sie jetzt. Das heißt also, es gibt für die meisten unserer Produktgruppen, und wir sind ja sehr breit aufgestellt und sehr spezialisiert aufgestellt, gibt es überhaupt keine Produktionsstätten in Europa. Das ist Fakt Nummer 1. Und wenn wir dann eine haben, dann ist immer noch die Materialherstellung in Asien. Ebenso wie die Maschinenhersteller und die Kompetenz und die Arbeitskräfte und so weiter. Also schon allein schlicht die Ausgangssituation, diese Produktionsvielfalt und Tiefe gibt es hier einfach gar nicht. Und wenn dies hier gibt, dann haben wir natürlich hier, ja, was weiß ich, 600% höhere Lohnkosten.
Ja, aber auf diese Globalisierungsthematik muss ich jetzt doch nochmal zurückkommen. Wie gesagt, ich finde ja, VD wirkt da nicht glaubwürdig, weil ich frage mich ja, wie sie in Asien die Umweltstandards wirklich knallhart kontrollieren wollen. Es behaupten ja viele andere Produzenten auch, dass sie das tun würden. Aber es gibt ja immer so einen Restzweifel. Angela, wie siehst du das?
Der Zweifel ist sicherlich angebracht. Und von VD hat auch gesagt, das war auch am Anfang, die machen das ja schon seit Jahren und nicht jetzt erst seit irgendwie gestern oder so, in Asien, dass sie da die Lieferketten komplett kontrollieren auf Umweltstandards. Und sie erzählte, dass es am Anfang sehr schwierig gewesen ist und die da überhaupt auch gar keine Sensibilisierung für hatten und sie ganz komisch angeguckt hätten, als sie damit um die Ecke kamen. Aber mittlerweile haben die Teams vor Ort, die ständig in China sind, die regelmäßig die Produktionsstätten, sag ich mal, sich anschauen und prüfen, ob das alles auch tatsächlich so funktioniert und umweltverträglich und so weiter ist, wie sich VD das vorstellt. Und wie das genau funktioniert, hat Frau von Dewitz mir erzählt.
Unsere Produktionsstätten werden unabhängig von uns laufend, also jährlich auditiert von der Fairware. Das ist die Multi-Stakeholder-Initiative, in der wir sind. Und daraus kommen dann immer sogenannte Findings und die werden dann auch abverfolgt von unserem Team gemeinsam mit der Produktionsstätte in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und unser Team ist auch zuständig, Qualitätsvorgaben von uns zu überprüfen und einfach auch Qualitätsabnahmen zu machen vor Ort. Also die sind immer vor Ort und die sind eben auch ganz nah dran daran, wie die Produktionsstätten damit umgehen. Das erste Mal, als ich in China war, das ist jetzt, glaube ich, 25 Jahre her, da war das so, wenn meine Kollegen oder ich solche Themen angesprochen haben, dann hat unser Gesprächspartner gegenüber plötzlich kein Englisch mehr verstanden. also völlige Blockade und wirklich so quasi so, ah ja, also so ihr Langnasen so mit euren komischen Ideen da und so. Also das hat sich aus meiner Sicht komplett gewandelt. Einerseits aus ganz vielen Gründen. Einerseits, weil beispielsweise in China Umweltverschmutzung einfach auch so präsent ist, gell? Also wenn man durch Peking geht und nur noch mit Atemmaske und nicht aufgrund von Corona, sondern aufgrund der Luftverschmutzung durchgeht, verschmutzte Flüsse. Also ist einfach so greifbar geworden, dass das Umweltbewusstsein generell viel größer geworden ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sowohl in China als auch in Vietnam die Textilindustrie jetzt nicht mehr zu den attraktiven Industrien gehört, sondern da ist jetzt Elektronikindustrie ist angesagt. Das heißt also, aus sozialen Gründen müssen sich auch die Unternehmen eben wirklich Gedanken machen, wie kann ich denn ein attraktiver Arbeitgeber für meine Mitarbeiter sein? Wie schaffe ich da? Also, wir haben schon auch in den letzten 10 Jahren dann Lieferanten verlassen, weil wir gesehen haben, da ändert sich nichts in der Haltung. Also wir können nicht gemeinsam mit dem auf dem Weg zur Veränderung gehen, sondern da verändert sich nichts. Aber mit dem wir zusammenarbeiten, spüren wir schon eine sehr große Offenheit für die Themen. Also wir machen auch so Empowerment-Programme mit unseren Lieferanten und Produzenten, wo wir auch, also gerade, also jetzt, wenn ich jetzt auf unsere Produzenten gehe, also da geht's dann, also das sind die dann die Näharbeiten machen. Da geht es dann um Umweltthemen auch, um die einfach in die Tiefe mitzunehmen. Da bringen wir denen beispielsweise so richtig Chemiewissen auch bei, einfach weil sie teilweise, also wir geben die meisten Materialien vor, aber teilweise müssen sie auf dem lokalen Markt, kaufen sie noch das Garn oder irgendwas. Und da müssen wir ja ganz sicher sein, dass da eben keine Schadstoffe mit reinkommen. Dass sie einfach so Chemiemanagement aufbauen, dass sie Energiemanagement aufbauen. Also in verschiedenen Themen kriegen sie sozusagen Schulungsimpulse erstmal von externen. Dann laden wir aber alle unsere Produzenten gemeinsam mit ein, dass das wie so ein Roundtable ist. Und dann zeigen sie sich gegenseitig ihre Best Practices. Haben sie vorher noch nie gemacht. Also teilweise haben die sich noch nie unterhalten miteinander, weil es sind ja Wettbewerber. Und da zu spüren, wie da so eine Offenheit entsteht, der jetzt über die Jahre und wie sie dann auch stolz sozusagen ihre Wettbewerber einladen, um zu sagen, schau mal, das habe ich hier gemacht mit meiner Solaranlage auf dem Dach und so. Das ist wirklich total toll zu erleben, dass da so der Funke überschwappt und die Leute mitziehen.
Ja, hochspannend, Angela, wirklich eine tolle Gesprächspartnerin, Frau von Dewitz. Ja, und dann danke vielmal, dass du bei mir warst und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch.
Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de/podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.